Ab und zu machen sich die Kolleginnen und Kollegen Sorgen um meinen Blutdruck, wenn ich vom Rednerpult komme. Aber ja, es kann natürlich auch sein, dass ich mich, wenn mich das emotional so packt und die jetzige wirtschaftliche Misslage, die Rezession, die greift mich so an. Ja? Wenn ich sehe, dass junge Leute im Moment keinen Arbeitsplatz finden, ja, dann weiß ich, wofür ich zu kämpfen habe. Und deshalb werde ich dann auch emotional.
Weil du es bist halt.
Ja, das ist jetzt nicht dann irgendwie aufgesetzt oder so. Das ist dann Dietmar Brockes, ja. Dafür mache ich Politik, um dann für die Leute da auch mich einzusetzen, ja. Da sitze ich in Süd und bin sozusagen das Echo der Nordkurve. Und da übe ich immer fleißig Klatschen. Und da habe ich mir das angewöhnt, recht wahrnehmbar zu klatschen.
Ja. Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Folge unseres kommunalpolitischen Podcasts Das Gelbe von Eil, zu dem wir euch recht herzlich begrüßen. Und wenn ich wie immer wir sage, meine ich neben meiner Person meinen kongenialen Sparingspartner, seines Zeichens den Ortsvorsitzenden der FDP in Kerken, Adrian Assenmacher, und einen besonderen Gast, den Vorsitzenden der FDP am Niederrhein und Landtagsabgeordneten Dietmar Brockes. Hallo Dietmar.
Ja, hallo, ich grüße euch.
Schön, dass du da bist.
Freut mich auch.
Sehr schön. Wir haben gesagt, in unserer Reihe, wo wir mal ein bisschen die Ebenen beleuchten wollen, die in unserer Freien Demokratischen Partei so aktiv sind, haben wir die Ortsebene jetzt gehabt. Die Kreisebene kommt nochmal wann später. Und dann haben wir dich jetzt als die Bezirksebene, die ja mehrere Kreisverbände vereint. Du bist aber nicht nur Landtagsabgeordneter, nicht nur Bezirksvorsitzender, sondern auch leidenschaftlicher Niederrheiner. Das muss man, glaube ich, so sagen.
Das würde ich auch so sehen, ja. Durch und durch, ja. Dafür mache ich Politik für den Niederrhein.
Und zwar schon relativ lange, ne? Du bist jetzt seit 2000 Mitglied des Landtags.
Ja, eine gefühlte Ewigkeit. Aber macht mir riesen Spaß und wie gesagt, auch als Niederrheiner setze ich mich tagtäglich für den Niederrhein ein und das macht mir großen Spaß, wenn man dann sieht, dass man auch einige Sachen verbessern kann.
Du hast ja, also du bist ja selber aus Bracht im Kreis Viersen, ne? Du bist ja auch sehr verwurzelt, obwohl ich heute gelesen habe, dass du in Nettetal geboren wurdest.
Ja, sag jetzt nicht zu meiner Schande, nein, Nettetal ist auch sehr schön, wirklich. Aber zu meiner Zeit gab es in Brüggen-Bracht kein Krankenhaus. Vorher gab es das und deshalb musste ich zur Geburt
auswandern,
genau. Und in den Nachbarort 4 Kilometer entfernt nach Breil. Ja, aber ich bin dann als Christkind an Heiligabend zurückgekommen nach Bracht und außer einer Zeit, wo ich mal in Düsseldorf eine Wohnung hatte, aber eigentlich nie weggezogen, sondern ich bin Niederrheiner durch und durch. Brüggen-Bracht, das ist meine Heimat, da bin ich fest verwurzelt im Sport, in der Schützenbruderschaft aktiv. Über meine kirchliche Jugendarbeit bin ich damals zur Politik gekommen, weil mir das irgendwann nicht mehr ausreichte. Ja, und deshalb glaube ich schon sagen zu können, ich bin Niederrheiner durch und durch.
Du hast so eine typische niederrheinische Karriere sozusagen hingelegt, würde ich mal sagen. Ich habe heute gelesen, du warst Messdiener 10 Jahre lang und dann bist du 1989 Mitglied der FDP geworden.
Ja, ganz genau. Also es war so, dass ich bei den Messdienern sehr aktiv war. Das war mir auch so ein bisschen, ja, Heimat, die Jugendarbeit. Meine Mutter ist früh gestorben und dann hat die Kirche mich da auch ein Stück weit aufgefangen. Unser Pastor, der war super und da habe ich viel gemacht. Also über die reinen Messedienen hinaus haben wir nachher auch Rockkonzerte organisiert. Ich habe viel rund um die Kirche auch geholfen, gearbeitet. Wir sind auf Ferienfreizeit gefahren, 3 Wochen jeden Sommer nach Österreich. Das war super Zeit. Nein, also der kirchlichen, der katholischen Jugendarbeit habe ich viel zu verdanken. Aber irgendwann reichte mir das nicht, dass ich halt nur im Kleinen was machen konnte. Und deshalb habe ich mich dann auch für die Politik entschieden. Und das war die Zeit, als die Mauer fiel, also als Deutschland wieder zusammengekommen ist. Und der Freiheitsgedanke, der war bei mir immer schon sehr stark. Und deshalb war klar, dass es zu den Freien Demokraten gehen muss.
Und dann hast du ganz klassisch auch erstmal kommunalpolitisch angefangen.
Ja.
Und bei den Julis.
Genau, genau. Nein, also ich hatte dann meinen Aufnahmeantrag, habe ich mir damals mitgenommen im Wahlkampf, Wiedervereinigungswahlkampf, und da waren in München-Gladbach Hans-Dietrich Genscher, Graf Lambsdorff und so. Und dann, das
ist die Creme de la Creme.
Ja, also das war wirklich großes Kino. Ja. Und dann habe ich an meinem 19. Geburtstag meinen Mitgliedsausweis oder meinen Aufnahmeantrag gestellt. Und dann ist auch recht zeitnah der Ortsvorsitzende zu mir gekommen. Und dann habe ich ihm erzählt, was ich alles in Brüggen besser machen möchte und so. Und er hat mich da auch voll unterstützt und machen lassen. Ja, ich habe mich engagiert, dann bei den Jungliberalen auch. Dann bin ich kurze Zeit später dann auch Kreisvorsitzender der Julis geworden und darüber dann auch in der FDP-Kreis, im Kreisverband aktiv, stellvertretender Kreisvorsitzender. Und so ging es dann immer weiter.
Bis dann zur Landtagskandidatur 2000, wo du dann auch für den Niederrhein ja eingezogen bist, ne?
Genau, genau. Die FDP war von 1995 bis 2000 nicht im Landtag vertreten. Und deshalb wurde dann da auch eine neue Liste aufgestellt und die Mitglieder am Niederrhein haben mir dann als damals sehr jungen Kandidaten die Möglichkeit gegeben, auch auf die Liste zu kommen in einer aussichtsreichen Position. Und wir haben damals einen Wahlkampf gemacht mit Jürgen Möllemann an der Spitze mit dem Projekt 8. Also nicht, dass wir über die 5% kommen, sondern 8% erreichen. Und es sind dann 9,8% daraus entstanden. Und wir sind mit 24 Abgeordneten wieder in den Landtag eingezogen.
Sehr schön.
Aber du hattest keine 8 auf den Schuhsohlen stehen?
Nein. Aber in der Tat aus der 8 aus dem Landtagswahlkampf ist dann das Projekt 18 auf Bundesebene entstanden, wo dann Guido Westerwelle auch die 18 unter den Schuhsohlen hatte und mit dem Guido Mobil durch die Lande gefahren ist. Und ich ihn dann im Urlaub an der Ostsee auch getroffen habe mit dem Guido Mobil.
Geplant oder zufällig?
Zufällig.
Klein ist die Welt.
Ich war dort und ja, ich habe ein, zwei Tage vorher gesehen, dass er kommt und ja, musste ich natürlich hin.
Klar, das ist keine Frage. Würdest du sagen, also du hast ja auch beispielsweise als sachkundiger Bürger ja am Anfang dich politisch engagiert, dass so die kommunale Ebene ist dir ja nach wie vor sehr, sehr verbunden, weil wir haben ja hier einen klaren Fokus eigentlich auf die Kommunalpolitik hier im Podcast. Da weiß ich ja aus quasi eigener Erfahrung, du bist ja auch unser Bezirksvorsitzender, dass das ja jetzt bei dir so ist, dass du dich auch immer sehr stark für die kommunale Ebene einsetzt, dich dafür auch interessierst, was in den einzelnen Kreisverbänden, in den Ortsverbänden los ist, ne, da auch nachfragst, oft hier vor Ort bist. Einfach ist das nach wie vor eine Ebene, die dir auch Spaß macht, auch wenn du jetzt nicht mehr in dem Sinne aktiv auf dieser ehrenamtlichen Ebene bist?
Ja, absolut. Also die kommunale Ebene ist für mich mit die wichtigste, auch wenn sie in der großen Politik natürlich nicht die Rolle spielt. Aber da kann man ganz konkret was für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort erreichen. Das brauche ich euch beiden nicht zu erklären, ja. Aber es fängt eben damit an, ob irgendwo Hundemüllbeutel aufgehangen werden müssen oder was den Schulweg, Sicherung des Schulweges angeht und. Neue Kindergärten, wo die entstehen. Also wirklich sehr viele Sachen, die die Bürger ganz hautnah verspüren. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man da nah an den Menschen ist. Und das ist mir auch immer wichtig gewesen, auch wenn ich jetzt Landespolitik mache. Bin nach wie vor bei mir im Ort eng verwurzelt, glaube ich. Und rauszugehen und mich mit den Leuten in der Dorfkneipe zu unterhalten, mit denen zu diskutieren und zu hören, wo sind die Probleme. Was ist gerade vor Ort auch los? Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und da sind auch gerade Liberale gefragt, meines Erachtens. Und ja, die kommunale Ebene ist auch hervorragend, um Politik auch kennenzulernen. Ja, wir als Liberale sitzen meistens nicht mit einer großen Fraktion irgendwo in einem Ausschuss, sondern häufig ist es ein einziges Ausschussmitglied, ein einziger sachkundiger Bürger. So, und entweder bringt er sich dort ein in die Arbeit und sagt, was die FDP möchte, oder die FDP findet gar nicht statt. Also deshalb, man wird dann auch als Liberaler schnell ins kalte Wasser gestoßen. Mach du mal und so. Das ist klasse, finde ich. Und da kann man dann wirklich auch, da muss man dann auch schwimmen.
Das ist eine harte Schule, aber eine sehr effektive Schule. Ne?
Und ich glaube, da lernt man dann auch recht schnell, auch hartnäckig genug zu sein. Oh ja. Weil man muss natürlich in der Politik immer hartnäckig sein. Es reicht nicht, wenn man einmal ein Problem benennt, das ist dann nicht aus der Welt, sondern da muss man ein paar Mal mehr nachhaken. Wenn ich gerade schon alleine hier an die RE10 denke, dann werden wir noch mehrfach da wohl nachhaken müssen.
Auf jeden Fall. Ja. Ich sage immer bei sowas, wenn dir Ratskollegen oder auch Ausschusskollegen, wenn die dich komisch angucken, wenn du mit deinem Thema kommst, ne, und die dann sagen, oh, nicht das schon wieder mit dem Thema, dann hast du alles richtig gemacht.
Genau. Ne? Also deshalb, man muss da ein Stück weit penetrant auch sein, ja. Auch wenn einem das persönlich vielleicht nicht so liegt, aber es ist wichtig. Es ist wichtig, dass man eben auch, nur darüber macht man deutlich, wo die Probleme sind und sorgt auch für Lösungen, für Veränderungen. Dafür machen wir Politik. Und das ist dann das Schöne auch, wenn man dann anschließend, auch wenn es vielleicht ein Jahr oder zwei, drei gedauert hat, wenn man dann auch sieht, guck mal, dafür hast du damals gekämpft, ja?
Ja.
Und die Kinder können jetzt sicher zur Schule gehen. Da hast du einen Beitrag zu geleistet. Das macht mich immer dann ein Stück weit stolz und dann weiß ich, wofür ich die Arbeit mache.
Das hast du sehr schön gesagt. Ich glaube, das haben Adrian und ich auch in einer unserer ersten Folgen mal rausgestellt, dass es, finde ich, wenig vergleichbare Gefühle gibt, wie wenn man lange Zeit einen Antrag oder ein Anliegen vorbringt, da auch auf Widerstände stößt, die überwindet und dann irgendwann mal eine Mehrheit im entsprechenden Gremium hat und dann diesen Stolz, den man dann drauf blickt. Bei mir war das hier die Städtepartnerschaft, unsere hier in der Stadt Geldern mit unserer ukrainischen Partnerstadt. Das ist schon ein besonderes Gefühl. Ne? Und das ist ja auch das Schöne so an der Kommunalpolitik oder an der Politik insgesamt. Es ist mehr als ein Hobby. Ich glaube, das teilen wir alle, ne? Auch alle Kommunalpolitiker, egal auch welcher Partei. Und da dann auch Sachen umzusetzen und dann auch für die Leute da zu sein, gibt einem nochmal ein besonderes Gefühl und gibt halt diesem Hobby in Anführungsstrichen dann auch eine Flughöhe, weil man eben was für andere macht. Ne?
Ja, genau. Ne? Und man denkt ja dann teilweise auch, man ist da allein auf weiter Flur. Ja. Und wenn man dann aber Monate später mal drauf angesprochen wird und so, du warst doch der sich damals dafür eingesetzt hat und so. Das sind die Momente, die machen einen dann auch wirklich zufrieden, glücklich.
Ja.
Ja, dafür machen wir Politik.
Ja. Aber dass das ja gut ankommt, also ich hatte mal geguckt, du hattest ja auch beispielsweise als Landrat bei der letzten Kommunalwahl ja kandidiert und hast da ja gerade bei dir im Heimatwahlkreis, sage ich jetzt mal, auch überragende Ergebnisse, muss man ja sagen, für die Freien Demokraten eingefahren. Zeigt ja auch, wenn du sagst, ey, lokale Verwurzelung ist dir wichtig und ich sag mal, man merkt ja auch immer, ob sowas authentisch ist oder aufgesetzt. Ne? Da muss man ja auch immer mal schauen. Ne? Also man muss sich jetzt nicht an die Leute ranwanzen, aber wenn man gerne mit Leuten zusammen ist und auch in den Vereinen aktiv ist, ist ja auch schön, dieses Feedback dann zu bekommen. Ne? Ich meine, freut einen ja auch, wenn man dann entsprechende Zustimmung bekommt. Oder wie geht's dir da?
Ja, total. Ne? Also da zum einen merkt man natürlich auch, ja, ich bin als Landrat, habe ich kandidiert und in der Tat, meine Ergebnisse vor Ort, gerade bei mir im Ortsteil Bracht, waren wieder hervorragend. Macht mich auch stolz, dass so viele aus meinem Ort hinter mir stehen, ganz klar. Aber je weiter das dann weggeht, umso mehr lässt dann auch die Wirkung nach. Das muss man auch feststellen. Nein, aber wichtig ist auch, also ich nehme das hier und da wahr, dann gehen Politiker in Vereine rein oder so. Da merkt man, ja, die machen das wegen der Politik, ne, um darüber. Das ist nicht authentisch. Das ist, also ich würde es nicht machen, ja. So, also deshalb, ich bin zum Beispiel länger in der Schützenbruderschaft als in der FDP.
Das will was heißen, ne?
ja, da bin ich nicht mit 19, sondern schon mit 16 dann reingegangen. Also ich bin wirklich Schützenbruder durch und durch. Im Sportverein natürlich, da habe ich zu Kinderzeiten schon angefangen, aber eben nicht, um damit irgendwo politisch irgendwie was weiterzukommen, sondern weil das meine Dinger sind, meine Sachen sind. Oh, und ja, ich glaube, das ist wichtig. Also ich behaupte mal von mir, ich weiß, wo ich hingehöre.
Das würde ich sagen, können wir alle unterschreiben, die dich kennen. Gerade hier am Niederrhein. So, jetzt mal so geschaut, also von der kommunalen Ebene ein bisschen weg auf deine Arbeit im Landtag. Du hast ja enorm viele Sprecherpositionen, das muss man einfach sagen, weil du Ausschüsse beackerst, die jetzt nicht einfach sind, gerade auch den Wirtschaftsausschuss. Also ich verkürze jetzt mal AWIKE insgesamt, aber Wirtschaft ist ja ein Kernthema von uns Liberalen und ich sag mal, da liefert Schwarz-Grün ja praktisch monatlich Vorlagen, wo wir sagen, das ginge besser.
Ja,
wie siehst du das?
Das ginge nicht nur besser. Mich ärgert da massiv, ich würde es fast sagen, die Arbeitsverweigerung. Ja, also wir erleben im Moment ja, wir sind in einer wirtschaftlich schlechten Situation. Wir haben Rezession seit 3 Jahren, also seitdem diese Regierung dran ist, sind wir in einer Rezession. Die Wirtschaftsministerin sagt immer, ja, auf Bund- und Europaebene muss dies und jenes gemacht werden. Ja, und das ärgert mich so massiv. Also sie hat gestern noch im Ausschuss die überbordene Bürokratie auf Bundes- und Europaebene beklagt. Ja, da habe ich ihr gesagt, das ist ja ein Offenbarungseid, weil auf Landesebene ist es nicht besser, aber da macht sie nicht und das beklagt sie auch nicht. Ja, wir haben, das Land hat selbst so viele Punkte, wo halt Bürokratie auch geschaffen wird, wo sie selbst gestalten könnte, um Bürokratie abzuschaffen. Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren und andere Punkte. Und sie geht jetzt noch hin, diese Landesregierung, und macht jetzt noch mehr Bürokratie. Also nicht nur, also in Sonntagsreden sind sich ja alle einig, ja, und montags macht diese Regierung dann neue Gesetze, wie eben jetzt das Tariftreuegesetz für das Land, was einfach nur die Unternehmen belastet. So, und das ärgert mich so massiv, wie das ausgeweitet wird und eigentlich in diesem Land keine Maßnahmen getroffen werden, um die Lage zu verbessern. Ja, wir brauchen im Land, aber auch im Bund, klare Strukturreformen. Ja, man hat jetzt alles mit schuldenfinanziertem Geld überschwemmt und meint, man tut was Gutes. In Wirklichkeit verpufft das, weil die Strukturen nicht verändert werden. Wir müssen jetzt endlich rangehen und effizienter werden. Wir müssen wirklich schauen, was wir noch an Bürokratie wirklich benötigen. Wir brauchen ein Moratorium, also erstmal alles, zum Beispiel Berichtspflichten, mal ein Jahr lang aussetzen.
Und gucken, ob die Welt untergeht.
Ja, genau. Und dann reden wir in einem Jahr, welche Berichtspflicht denn jetzt wirklich zwingend notwendig ist. Und da kann ich mir vorstellen, dass es nur ein Kleinstel von dem sein wird, was bisher da ist. Aber das ist eben auch eine Mentalitätsfrage. Die Staatssekretärin hatte dann gestern zu mir gesagt, beim Thema Bürokratieabbau, da haben wir wohl zwei völlig falsche Wahrnehmungen, völlig unterschiedliche Wahrnehmungen. Denn das hat ja schon seine Gründe, warum dieses und jenes gemacht wird. So waren ihre Aussagen. Da habe ich gesagt, ja, Frau Krebs, Sie haben recht, wir haben völlig unterschiedliche Auffassungen. Denn diese Landesregierung und gerade die Grünen trauen den Menschen in diesem Land nichts zu. Ja, deshalb, sie misstrauen den Menschen und wollen deshalb alles kontrollieren. Und so wird Bürokratie aufgebaut, indem überall nachgeguckt wird und gesagt wird, wie das zu tun und zu lassen hast, weil man den mündigen Bürgern oder weil man eben keine mündigen Bürger sieht, man traut den Menschen es nicht zu, es gut zu machen. Und
oder auch gut zu meinen im Übrigen.
Und gut zu meinen. Ja. Ja. So, und das ist eben das Grundproblem. Und darunter leidet das Land enorm im Moment.
Ja. Aber ich sag jetzt mal, Wirtschaft ist ein Thema. Du bist auch noch Sprecher Bergbausicherheit, Landwirtschaft, Umwelt, Naturschutz. Ja, also da bist du ja niederrheinischen Themen sehr präsent, weil gerade hier ist ja, wir waren jetzt gerade auch noch bei einem Termin gemeinsam, wo wir ja auch gerade was Gartenbau angeht, uns breit informiert haben, ist ja ein Thema, die für unsere Region einfach wahnsinnig wichtig ist, muss man einfach sagen, wo sich auch Themenbereiche wie Wirtschaft ja dann treffen. Also Gartenbau, Gartenlandschaftsbau, Landwirtschaft ist hier einfach auch ein Wirtschaftsfaktor bei uns in der Region. Würdest du sagen, wir haben ja von 2017 bis 2022 im Land NRW mitregiert, auch wie wir finden, jetzt nicht sehr überraschend, sehr erfolgreich. Ja. Was hörst du da so von den Stakeholdern, also aus der Wirtschaft oder aus der Landwirtschaft? Kriegst du da Rückmeldungen, dass wir quasi auch fehlen in der Regierung, dass wir vielleicht auch auf Bundesebene, da kommen wir ja nachher nochmal zu, auch fehlen? Ist das ein Wunsch oder meinst du, da müssen wir noch ein bisschen Vertrauen für zurück erarbeiten?
Ja, wir müssen uns auf jeden Fall Vertrauen zurückarbeiten. Aber ich merke eben auch wirklich tagtäglich, dass die FDP vermisst wird in Berlin, Bundestag generell als Partei, aber auch, dass wir hier im Land als in der Regierung vermisst werden. Ja, denn es macht einen Unterschied. ich glaube, das erkennen jetzt auch einige, nicht ob die CDU regiert, sondern mit wem sie regiert. Ja, und das ist wirklich, es ist unvorstellbar, welche sozialdemokratische Politik gerade ein Bundeskanzler Friedrich Merz macht, der vor anderthalb Jahren noch ganz anders gesprochen hat, ja, und dann als erstes die Schuldenbremse rausnimmt, die das ein Rentenpaket macht, wieder besseren Wissens und andere Punkte. Und genauso ist es ja auch im Land, ja. Hier wird grüne Politik gemacht, die uns nicht nach vorne bringt.
Stichwort Kies-Euro zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Also der Kies-Euro ist bis heute nicht umgesetzt, steht aber im Koalitionsvertrag und auf mehrfache Nachfrage meinerseits ist das Projekt noch nicht beendet. Das ist genauso ein Beispiel, wo einige grüne Punkte auch von der CDU mit umgesetzt werden, wo sie noch vor Jahren selbst donnernd gegen gesprochen.
Ich würde gerade sagen, ganz massiv sogar. Ne? Also wenn ich mich da an Debatten erinnere oder auch so manche Ausschusssitzungen, die man da mal so mitverfolgt hat oder auch Aussagen hier gerade von den direkt gewählten Abgeordneten hier aus der Region, betrifft ja hier vor allem Kreis Wesel, Kreis Kleve sehr. Ne? Und, aber gut, ich meine, mit einem Koalitionspartner muss man immer Kompromisse machen, das muss man zur Fairness halber auch sagen. Trotzdem habe ich immer subjektiv den Eindruck, ich weiß nicht, Adrian, Dietmar, wie es euch dabei geht, dass gerade die CDU da sehr, sehr flexibel ist auf Landesebene und dem lieben Frieden willen oft auch inhaltliche Debatte einfach opfert. Also da wird es dann heimlich still abgeräumt, irgendwie auch Landesparteitagsbeschlüsse beispielsweise und in der praktischen Politik fast schon faktisch dagegen gehandelt. Und das ist, ich meine, man kann es ein Stück weit, wie gesagt, verstehen, eine Koalition ist immer Konsens, keine Frage, aber ja, das grenzt ja an Selbstaufgabe.
Ja, und das finde ich halt auch nicht ehrlich, muss ich sagen. Wenn ich zum Beispiel das Beispiel hier aus dem Kreis Kleve nehme, wir hatten vor kurzem ja noch die Debatte über einen zweiten Nationalpark, der hier in den Reichswald kommen sollte, wo auch die Kreis Kleve Abgeordneten auf Landesebene dem immer auch ihre Zustimmung gegeben haben und dann hier beim Bürgerentscheid ganz klar sich dagegen positioniert haben. Ich glaube, das ist schwer den Bürgerinnen und Bürgern zu erklären. Ja, wenn man in dem einen Parlament so entscheidet und dem anderen so. Also ich bin da, glaube ich, aufrechter Niederrheiner. Dann muss ich auch meiner eigenen Fraktion mal sagen, und ich bin frei gewählter Abgeordneter, genau wie die Kollegen auch, dann muss ich sagen, da gehe ich nicht mit. Auch wenn das nicht zur Freude beim Koalitionspartner führt. Aber bevor ich da meine eigene Haltung verliere, muss ich sagen, da ist die Grenze, da gehe ich jetzt nicht drüber hinaus.
Ja, das war eben auch so ein Punkt, wo man wirklich sagen muss, das war schon arg, wie du sagst, hier auf Kreistagsebene, beziehungsweise auch in der Initiative, ja, die sich gegen den Nationalpark aus guten sachlichen Gründen formiert hat, saßen Vertreterinnen und Vertreter der CDU, die einen kurzen Draht auch zu ihren Abgeordneten haben, die dann in Düsseldorf ja ganz anders gesprochen haben als hier vor Ort. Und da muss man jetzt fairerweise sagen, man kann auch nicht beides haben. Also wenn, dann muss man auch im Zweifelsfall Kritik aushalten. Ist ja auch nichts Schlimmes. Man kann ja auch sagen, hier so und so. Im Zweifelsfall auch als, die sind ja nun mal direkt gewählt auch. Man hätte ja auch durchaus in der CDU-Fraktion anmerken können, okay, pass auf, ich bin hier direkt gewählt, habe eine Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern hier in meinem Wahlkreis. Im Zweifelsfall stimme ich da nicht mit.
Ja.
So, also ne, ist ja letztendlich klar, ist das unüblich, sage ich mal, aber es ist am Ende des Tages auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Ne?
Ja, und deshalb, ich bin am Ende des Tages als frei gewählter Abgeordneter und das ist egal, ob ich direkt gewählt wurde im Wahlkreis oder über eine Liste im Landtag sind alle dann gleich, bin ich meinem Gewissen verantwortlich und ich muss es mit mir vereinbaren können. Und ich persönlich kann es nicht mit mir vereinbaren, wenn ich auf der einen Seite so rede und dann auf der anderen Seite. Dann stehe ich lieber auf und in der Fraktion muss ich mich dann erklären. Ja, aber das ist bei uns Freien Demokraten so, diesen Fraktionszwang, den immer alle erzählen, den habe ich in 25 Jahren noch nicht wahrgenommen. Wenn ich eine andere Meinung habe, stehe ich auf und erkläre den Kolleginnen und Kollegen das, dass ich da nicht mitstimme, aber wenn ich dafür meine Gründe habe, dann hat auch jeder andere dafür Verständnis. Und das, glaube ich, ist wichtig auch, was die Glaubwürdigkeit eines jeden Einzelnen, aber auch einer Partei angeht, dass die Leute sich darauf verlassen können, dass diejenigen auch zu ihren Worten stehen.
Glaubst du, solche Umstände und Geschehnisse, jetzt mal, nehmen wir jetzt mal den Nationalpark Reichswald raus, diese Thematik, dass das auch zu Politikverdrossenheit führt?
Ja, auf jeden Fall. Denn, wie gesagt, muss da klare Positionen haben und es war von vornherein, also die Situation, die jetzt hier im Reichswald war, die gab es ja auch in anderen Regionen des Landes. Es gab ja insgesamt bis zu 8 Regionen, die potenziell Nationalpark hätten werden können und überall waren die CDU-Kollegen vor Ort dagegen. Und dann muss man natürlich auch sagen, ob man so einen Punkt überhaupt in den Koalitionsvertrag hineinnimmt, beziehungsweise die Kolleginnen und Kollegen alle dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Und dann muss man schon überlegen, klar ist das natürlich ein Gesamtpaket, wo viele andere Punkte drin sind, aber wenn einzelne Punkte so gegen die eigene Position gehen, dann muss man meines Erachtens das auch früher deutlich machen und dann keine faulen Kompromisse eingehen.
Ist ja auch ein bisschen da, ne, wenn man den, gerade jetzt, wenn man über die CDU redet, wenn man den Anspruch erhebt, eine Volkspartei zu sein, dann passiert ja automatisch diese Art von Beliebigkeit, sage ich jetzt mal. Also diese Flexibilität in der eigenen Ansicht, in den eigenen Prinzipien. Und das finde ich immer so, finde ich, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es eigentlich lustig, weil uns wirft man ganz oft von außen Beliebigkeit, Fähnchen im Wind, diese ganzen Stichworte, die wir alle kennen, vor, obwohl wir ja für unsere Prinzipien einstehen. Wir haben Grundprinzipien und für die stehen wir ein und die verraten wir auch nicht. Völlig egal, ob man sich damit beliebt macht oder nicht. Im Zweifel gegen die eigene Fraktion, ne? wenn das wirklich mal so weit kommt. Wenn ich jetzt aber den Anspruch erhebe, es allen recht machen zu wollen, dann leiden da diese Prinzipien sehr, sehr stark drunter. Und ich finde gerade diese Nationalparkdebatte war ein Musterbeispiel dafür, wie das dann funktioniert, weil das ja auch nicht nur auf einer Ebene passiert. Das passiert ja nicht nur auf Landesebene, sondern da muss ich ja meine Parteikollegen, Ratsmitglieder, Kreistagsmitglieder und so weiter aus den einzelnen Regionen noch einbinden. Ich kann das ja nicht über deren Köpfe hinweg entscheiden, weil woraus speist sich denn eine Landtagsfraktion? Genau aus diesen Leuten irgendwann. Und deswegen muss ich immer ein bisschen grinsen, wenn mir gerade jemand von der CDU Beliebigkeit vorwirft, weil das kann man immer zurückspielen.
Ja, also ist aber auch klar zu sagen, wir sind in einer Demokratie und ja, wir müssen da auch immer bereit sein, Kompromisse einzugehen.
Klar.
Aber eben diese Kompromisse dürfen nicht über die eigene Überzeugung hinausgehen. Ja. Und das ist auch ein Fehler gewesen, den die FDP, den wir gemacht haben in der Bundespolitik. Wir haben da in der Ampel auch einige Themen laufen lassen, obwohl wir davon überzeugt waren, dass sie nicht richtig sind. Das waren vielleicht jetzt auch keine Gewissensthemen unbedingt. Ja, ja. Aber da waren viele Detailentscheidungen, Gesetze, die mit unseren Überzeugungen eigentlich nicht vereinbar sind. Und deshalb ist es auch so gewesen, dass wir dafür auch in gewisser Weise dann abgestraft wurden. Und deshalb ist auch wichtig, dass wir daraus unsere Lehren ziehen und uns entsprechend auch jetzt neu aufstellen und auch in Zukunft noch stärker zu dem auch stehen, was wir vorher sagen. Obwohl, wie gesagt, man muss immer klar sein, dass man Kompromisse eingehen muss. So funktioniert Demokratie. Solange wir nicht die absolute Mehrheit haben, die ich im Moment leider noch nicht sehe.
Noch. Wir arbeiten.
Solange braucht man natürlich Partner, mit denen man was gemeinsam machen kann. Da muss man dann aber auch im Vorfeld sagen, wenn die Schnittmenge zu klein ist, dann lieber lassen.
Da stimme ich dir zu. Kompromiss und Konsensfähigkeit wahnsinnig wichtig und man darf auch Sachfragen dann nicht überhöhen. Aber was ich schon sehe, diese 180-Grad-Wenden, beispielsweise jetzt Schuldenpaket. So, ich glaube sogar menschlich, dass beispielsweise jetzt dieses Vorführen von Trump und Vance, das sie mit Zelensky veranstaltet haben, bei Friedrich Merz damals was bewegt hat und dass der wirklich auch dachte, ey, die NATO zerbricht. Aber wenn man Wochen vorher ein Aufweichen der Schuldenbremse kategorisch ausschließt und mit dieser Vehemenz, die Friedrich Merz, um jetzt bei der Bundesebene mal zu bleiben, ja auch immer so an den Tag legt, ne, um dann wenige Wochen später das genaue Gegenteil zu machen und dann ja auch so den richtigen Schluck aus der Pulle. Ich glaube, das ist dann schon auch schwer zu vermitteln. Das hat auch nichts mehr dann mit Konsens in der eigentlichen Form zu tun, dass man irgendwie eine Vermittlungsposition findet, die jetzt beide irgendwie noch halbwegs verkaufen können. Dann ist es, muss man schon sagen, das ist das genaue Gegenteil von dem, was man vorher postuliert. Und darf man ja auch nicht vergessen, für das man ja auch Wählerstimmen bekommen hat. Also den haben ja Leute dann auch gewählt, weil die da eben eine klare Position hatten, die CDU im Wahlkampf. Wofür wir ja zum Beispiel dann auch abgestraft wurden, darf man ja auch nicht vergessen bei der Bundestagswahl. Da kommen wir gleich noch auf den Themenkomplex. Ich erinnere mich, wir waren da als Liberale, als Freie Demokraten, was die Schuldenbremse angeht, absolut resolut. Dafür wurden wir von gefühlt 90% der Öffentlichkeit auch kritisiert. Man kann jetzt auch gerne darüber diskutieren, ob das in dieser Absolutheit beispielsweise heutzutage noch stimmig wäre oder ob man nicht auch schauen müsste mit Bundeswehr und so weiter, ob da nicht Investitionen noch nötig sind. Aber da kann man sagen, da war ich auch stolz damals drauf, sage ich auch ehrlich, dass wir da so klar gestanden haben. Und dass das dann innerhalb von wenigen Wochen nach der Bundestagswahl so aufgeweicht wird, das fand ich schon verfahren.
Ja, bin ich bei dir. Also das Verteidigungsthema haben wir ja auch noch mitgetragen. Also da ist die Notwendigkeit einfach aufgrund der geopolitischen Situation so, dass wir dort mehr machen müssen. So, aber die ganzen Schulden und ja, man könnte jetzt sagen, hätten wir nur bei den 8 Milliarden nachgegeben, die damals fehlten, dann hätten wir die 500 Milliarden Schulden vielleicht verhindern können. Ja, aber man merkt ja daran, wenn einmal der Damm gebrochen ist, ja. Und leider sind von den demokratischen Parteien, sind außer uns alle, die lieber Geld ausgeben, als dafür zu sorgen, es zusammenzuhalten.
Ja.
Also auch die Union hat es ja jetzt sehr deutlich bewiesen. So. Und wir sind als Abgeordneter, bin ich abgeordnet, um die Interessen der Bürger zu vertreten. Dazu gehört auch, das Geld des Bürgers zusammenzuhalten. Und deshalb bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass es auch in der Ampel richtig war, was Christian Lindner gemacht hat, dass wir eben Mittel zusammengehalten haben.
Ja.
Wie gesagt, vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas mehr Flexibilität, aber eben nicht aufweichende Schuldenbremse. Denn da ist es so, wenn man den Fehler einmal gemacht hat, dann wird man so viele Gründe erfahren, warum es noch besser ist, noch mehr Schulden zu machen. Mit dem Ergebnis, dass es alles zulasten der kommenden Generationen unserer Kinder und Jugendlichen geht.
Ja, vielleicht noch eine, ich sag mal, stilistische Frage, um den landespolitischen Block sozusagen ein bisschen abzuschließen. Gerade im wirtschaftspolitischen Bereich kritisierst du ja die Landesregierung in deinen Plenarreden oder auch im Ausschuss immer, wie wir finden, ja zu Recht, aber auch mit einer klaren Sprache. Jetzt ist ja da auch die Konstellation, dass der Vertreter der AfD, muss man ja so sagen, da oft auch den Rahmen des sittlichen Miteinanders, sag ich mal, verlässt. Das muss man ja auch in einer Ausdrucksweise und, ne? Ist das schwierig für dich persönlich jetzt, da, wie soll ich sagen, innerhalb der demokratischen Mitte klare Worte zu finden, aber dich trotzdem noch stilistisch da abzugrenzen? Wie siehst du die Debattenkultur, seit die AfD jetzt im Landtag ist? Du hast ja quasi die Zeit auch mit Piraten und so weiter miterlebt, jetzt mit der AfD. Also ist da wirklich was ins Rutschen gekommen? Wir erleben das ja im Gemeinderat oder ich im Kreistag ja auch, dass da die Debatte wirklich auch verroht und da auch, ich sag mal, Sätze fallen, die jetzt, wo wir jetzt sagen, vor 10 Jahren undenkbar, dass jemand so eine Position äußert oder so in der Art und Weise sich ausdrückt.
Also aus den kommunalen Ebenen kenne ich es eher, dass wenn dort AfD-Vertreter vorhanden sind, dass sie sich gar nicht äußern.
Ja, also, ist bei uns leider nicht der Fall.
Okay. Also sagen wir mal so, 7/8 der Fraktionen im Kreistag tun das nicht und 1/8 dafür umso mehr. Also.
Okay. Nein, also da auch im Kreistag in Viersen, das ist dann anders als bei euch, hat so gut wie noch nie jemand von der AfD zu einem Sachthema Stellung bezogen. Ja, also das mal vielleicht auch als Hinweis an alle, die da auch kommunal AfD schon mal gewählt haben oder überlegt haben. Nein, in der Tat ist die Stimmung oder ja, der Umgang im Landtag deutlich schlechter geworden. Und ja, da möchte ich auch nicht, weil es auch nicht zu meiner Person passt, irgendwo in Wettrennen mit der AfD eintreten. wer da die schlimmere Wortwahl trifft, nur um damit entsprechend dann auch am stärksten wahrgenommen zu werden. Also da, das ist nicht mein Stil. Ja, also da Kritik in der Sache und
auch hart im Übrigen mal, ne? Also
ja,
kannst du durchaus Problem harte Bandagen auch auspacken, muss man sagen.
Ja, ja, also gut. Aber das kann plenar hart in der Wortwahl sein, aber fair. Ja. Und in der Regel muss man auch danach mit den Leuten auch nochmal vernünftig reden können und auch gerne sich dann vielleicht anschließend darüber austauschen, auch bei einem Bier, ob man das ein oder andere vielleicht, ob das so stimmt oder ob man, dass man dann auch mal gemeinsam wieder sucht, wo man zusammenkommt. Ja, also das gehört zu einer Demokratie dazu. Aber nee, es ärgert mich, dass eben gerade auch im Landtag die Aussprache in Teilen da den Rahmen sprengt, ist nicht mein Ding.
Ja.
Ich mache da lieber mal einen Zwischenruf oder so. Der kommt dann auch ins Protokoll rein.
Oder wenn man sich die Aufzeichnungen mal von den Plenardebatten ansieht, kann man ja machen, wissen auch viele nicht, habe ich auch schon die Erfahrung gemacht. Also die gibt's ja alle abrufbar. Wenn jemand in der oder aus der FDP-Fraktion in einer Plenarrede, also mit jemand meine ich jetzt alle anderen außer dir selbst, wenn die was Gutes sagen, dann hört man immer, ob Dietmar im Plenarsaal sitzt, weil der klatscht am lautesten.
Ja.
Also das ist wirklich das Profi-Klatschen.
Ja. Und am prägnantesten. Also man
hört. Ja, also man hört, wenn du klatschst. Und das ist ja genau der Sinn davon. Ja, also es bringt nichts, wenn man da so einen Höflichkeitsapplaus macht, sondern wenn dir was gefällt, was ein Kollege im Landtag sagt, dann kriegt man das mit.
Ja, das übe ich alle 14 Tage im Borussia-Park. Also deshalb, wenn ich eben die Schützen als Hobby erwähnt habe, dann ist natürlich auch meine Leidenschaft zum Fußball und zur einzig wahren Borussia eben auch noch wichtig, ja, und
endlich mal.
Sitzen hier schon zwei, ne?
Ja, ja, genau. Ja,
genau. Und da sitze ich in Süd und bin sozusagen das Echo der Nordkurve und da übe ich immer fleißig Klatschen und daher habe ich mir das angewöhnt, recht wahrnehmbar zu klatschen.
Ja, gut. Ich sag mal so, wir waren alle drei, wie wir hier sitzen, ja auch beim Neujahrsempfang unserer FDP-NRW. Du als Landtagsabgeordneter sowieso, aber auch viele kommunale Mandatsträger, viele Mitglieder, waren über 1000 Leute da. War ja auch, muss man ja fairerweise auch sagen, mal wieder schön, so zusammenzukommen, auch nach einem nicht einfachen Jahr, nach einem anstrengenden Jahr mit der Abwahl aus dem Bundestag, mit dem Kommunalwahlkampf, der sehr fordernd war. War, fand ich, eine gute Stimmung, die ich ehrlicherweise im Vorfeld nicht so erwartet hätte. Was auch daran lag, dass ja unser Landesvorsitzender Henning Höhne, wie ich fand und wie wir hier schon mal mit Dennis herausgearbeitet hatten, Adrian, eine sehr gute Rede gehalten hat am Neujahrsempfang. Und da ja auch die Comeback-Formel, die sogenannte, vorgestellt hat. Eben wie wir, muss man ja so sagen, die Freien Demokraten auch wieder in die Spur bekommen wollen, wieder erfolgreich machen wollen und uns auch Vertrauen zurückzuerarbeiten. Ja. Ich lese sie mal kurz vor, das ist nämlich immer so ein bisschen unser roter Faden, den wir uns jetzt ausgedacht haben für die Gäste in dieser Reihe. Und zwar ist die Comeback-Formel der FDP: kluge Kinder plus smarte Integration plus eine große Umarmung der Zukunft minus den fetten Staat gleich eine starke Wirtschaft für alle. Nach deinem feurigen Plädoyer gerade für die Wirtschaft, und darf man nicht vergessen, da stecken ja auch Schicksale hinter. Du hast gerade gesagt, junge Menschen, die Ausbildungsplätze suchen, eine Arbeit, das ist ja auch, wenn man da sagt, irgendwie 5000 Arbeitsplätze gehen verloren, da hängen ja auch Familien dran und Existenzen. Also das
absolut.
Wirtschaft wird immer so ein bisschen kühl rübergebracht oder transportiert, als würde man da jetzt irgendwelche Wirtschaftsinteressen nur vertreten. Wirtschaft geht immer um Menschen. Ja, das
genau.
Muss man sich irgendwann vergegenwärtigen. Würdest du sagen, das ist diese Comeback-Formel ist die Formel, wo wir jetzt uns auch hinter versammeln und sagen können, ey, da können wir auch als FDP-NRW bei den Landtagswahlen im nächsten Jahr und vielleicht auch bei den Bundestagswahlen 29 den Bürgerinnen und Bürgern wieder ein attraktives Angebot machen, auch wieder Vertrauen zurückgewinnen. Und ist das der Weg, den wir jetzt gehen sollen? Wie stehst du da ganz persönlich zu?
Ja, wenn ich das vielleicht noch vorschieben darf. Also Henning hat eine hervorragende Rede gehalten und hat zu Beginn sich auch entschuldigt bei den Bürgerinnen und Bürgern, dass eben in der Ampel der Eindruck entstanden ist, wir würden da wie ein Spieler halt zocken und nicht um das Wohl des Landes, sondern um Eigeninteressen der FDP auftreten. war sicherlich nie unsere Absicht, aber so war die Wahrnehmung. Und deshalb fand ich es gut, dass er da gesagt hat, dafür, genau, dass wir uns da entschuldigen. Nein, und deshalb war es dann auch super, dass er danach eben auch gesagt hat, wo für uns die Schwerpunktthemen sind, um nicht die FDP nach vorne zu bringen, sondern unser Land.
Genau.
Ja? So, uns geht es um unser Land. Und wie du gerade gesagt hast, hinter Wirtschaft stehen auch Menschen. Denn wir müssen ja eines sehen. Ja? Ohne die wirtschaftliche Kraft in unserem Land werden wir uns den Wohlstand, so wie wir ihn alle kennen und auch halten wollen, nicht erhalten können. Vom Einzelnen, was den Arbeitsplatz angeht und sich das eine oder andere dadurch eben auch erst leisten zu können. Also deshalb, ohne die wirtschaftliche Basis des Landes, aber auch der Unternehmen und jedes Einzelnen, werden wir uns diesen Wohlstand nicht erhalten können. Und den wollen wir alle haben. So, und deshalb ist halt wichtig, dass wir uns darauf fokussieren. Und deshalb sind auch für uns Freie Demokraten die Themen kluge Kinder, also Bildung, 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 von der Kita angefangen, über die, also was auch verlässliche Betreuung angeht, aber auch Bildungsauftrag in den Kindertagesstätten, über die Schulen so auszustatten, dass auch die Kinder wirklich vom ersten Tage an dem Unterricht folgen können, Größe der Klassen etc. Über die weiterführenden Schulen bis zu den Hochschulen müssen wir da unsere Prioritäten setzen. So, und wenn da die Landesregierung sagt, das machen wir ja, wir haben da die höchsten Ausgaben. Nein, wir haben pro Kopf nicht die höchsten Ausgaben. Also da liegt Nordrhein-Westfalen deutlich unter dem Bundesschnitt. Und deshalb müssen wir da, auch wenn das natürlich im größten Bundesland viel mehr finanzielle Kapazitäten sind als in einem anderen Bundesland, müssen wir aber trotzdem da gerade auch ansetzen, denn das ist unser Potenzial, das ist unser Rohstoff für die Zukunft. Ja, wir kommen von Kohle und Stahl. Ja, das ist, Stahl werden wir auch noch weiter produzieren, aber die Erze sind nicht mehr bei uns, die Kohle ist tief unter der Erde, ist nicht mehr wirtschaftlich. Also deshalb, unser Rohstoff sind die Köpfe und die Innovationen, die daraus entstehen. Das ist das Fund, an dem wir arbeiten müssen. Das ist der Kern. Wir brauchen, weil wir auch Fachkräfte benötigen, brauchen wir auch Integration, aber kluge Integration. Im Moment kommen zu viele zu uns, die in unser Sozialsystem rein wollen, weil es eben sehr gutes ist, aber das können wir uns auch nicht leisten. Wir brauchen aber Zuwanderung, Fachkräfte, die wir auch bei bester Bildung nicht alle aus dem eigenen Land schöpfen können. Deshalb ist da wichtig, dass wir hier auch die richtigen Weichenstellungen setzen.
Wenn ich da ganz kurz, ja. Weißt du, das Schöne an dem Punkt finde ich, dass wir da uns auch sehr unterscheiden von anderen Parteien beispielsweise, weil ich habe es in irgendeiner Folge schon mal gesagt, ich finde das toll, dass wir so ein weltoffenes Land sind, was Chancen ermöglicht. Also wo, egal wo du herkommst, hier du Schulbildung bekommen kannst, du eine Ausbildung, Studium aufnehmen kannst und eine Chance auch, die dir gegeben ist, nutzen kann. Und ich lehne ja immer diesen Begriff des Wirtschaftsflüchtlings ab, weil ich individuell einem Menschen nicht vorwerfen kann, der da das Pech hatte, beispielsweise in einem Land aufzuwachsen, wo Perspektivlosigkeit, Bürgerkrieg oder irgendwas herrscht, dass der sich individuell was aufbauen und erarbeiten will. Das kann ich keinem zum Vorwurf machen. Möchte ich auch nicht. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir hier als Land und als Gesellschaft auch Chancen eröffnen. Gleichzeitig heißt das nicht, dass wir naiv sein müssen oder dürfen. Ja? Auch gerade zum Schutze ja genau derer, die hierher kommen und mit Fleiß, mit Leistungsbereitschaft, auch ja mit einem Quäntchen Glück sich die Chance auch ergreifen wollen, nutzen wollen, dürfen wir halt nicht dieses in Anführungsstriche Recht auf illegale Migration, wie es ja teilweise jetzt schon postuliert wird, da müssen wir auch eine gewisse rechtsstaatliche, ich benutze das Wort jetzt mal absichtlich, Härte haben und dann auch sagen, wer diese Chance leider nicht nutzt oder vielleicht sogar kriminell wird, das ist ein verschwindend geringer Teil, aber dennoch gibt es das, dass man da auch gerade zum Schutze derer und zur Akzeptanz derer, die hier zu uns kommen, die sich hier was aufbauen, auch da klar sagen muss, dann ist im Zweifelsfall eine Abschiebung eben die notwendige Konsequenz. Und das bedeutet für mich auch eher smarte Integration, dass man diejenigen, die sich diese Chance nutzen wollen, was aufbauen wollen, die Chance ergreifen wollen, die mit offenen Armen und als offene Gesellschaft empfängt, gleichzeitig aber auch klar sagt, die, die das nicht tun oder sogar unser Werte- und Rechtssystem hier in irgendeiner Form ablehnen oder dagegen zuwiderhandeln, dass die dann eben auch ihre Chance verwirkt haben und dann im Zweifelsfall eben auch eine Abschiebung die Konsequenz ist.
Genau, und da müssen wir eben wieder konsequent sein. Genau. Nordrhein-Westfalen ist ja von jeher ein Einwanderungsland. Genau. Ja, so, und wir haben starke Gemeinschaften auch, ob es neben der türkischen, die polnische und andere Gruppierungen, die auch hierher gekommen sind vor Jahrzehnten, um hier zu arbeiten. Und die müssen auch weiterhin mit offenen Armen hier empfangen werden. Sie müssen selbst sich auch integrieren wollen, ganz klar. Ja, aber die brauchen wir auch in Zukunft. Aber umso wichtiger ist eben auch klarzustellen, wer nur unsere Stärken ausnutzen möchte, den können wir leider nicht gebrauchen, den können wir leider nicht aufnehmen.
Und das ist ja zum Beispiel auch so ein Politikfeld, finde ich, immer Integration, wo die kommunale Ebene wunderbar auch Hand in Hand mit Landes- und Bundespolitik gehen kann, weil Integration, du bist selber Vereinsmensch durch und Ehrenamtler, ich finde, gerade diese Integration über ehrenamtliche Initiativen, über Vereine, Sport, ja. Brauchtum, ja, das ist ja eine Sache, die kann kommunal auch gesteuert werden, die kann kommunal beispielsweise auch unterstützt werden. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir auch als Freie Demokraten im Landtagsprogramm da vielleicht einen Fokus drauf setzen würden, ey, wie kann denn Integration vor Ort gelingen und wie kann beispielsweise die Landesebene da helfen auch? Weil oft werden die Kommunen ja auch ein Stück weit alleine gelassen, genau damit. Ne? Da geht es nicht nur um Geld, da geht es auch manchmal um Strukturen. Da geht es vielleicht auch um Sprachkenntnisse, die vielleicht Koordinatoren eben im Ehrenamt haben können, um eben auch Leute mit nicht ausreichenden Deutschkenntnissen zum Beispiel in Sportvereine oder in Brauchtumsvereine zu integrieren. Und das wäre, finde ich, ein wunderbarer Motor, um Integration auch gelingen zu lassen, auch gerade hier bei uns im ländlichen Raum.
Ja, absolut. Also da ist auch gerade, also das Ehrenamt sehr, sehr wichtig und vor allen Dingen der Sport auch.
Ja.
Der Sport verbindet so enorm, ja. Und das fängt dann häufig an, dass die Kinder zum Turnen, zum Fußball gehen und darüber auch die Eltern dann auch in die Kontakte reinkommen. Und da sieht man ja schon, wer sich da auch engagiert und mitmacht, ja. So, und viele weit über das, was die eigenen, was die deutschen Bürgerinnen und Bürger da machen, ja, wo viele ja auch den Eindruck haben, hier, ich gebe mein Kind beim Sport ab, jetzt habe ich mal anderthalb Stunden für mich oder so, ja. Da erlebst du teilweise, dass die eben darin aufgehen und nicht nur die Mannschaft mit betreuen, dann selbst den Trainerschein machen, obwohl sie selbst noch nie Fußball gespielt haben oder was, und sich da wirklich einbringen und integrieren. Und diese Leute sind Gold wert, nicht nur für unsere Gesellschaft, also da auch ganz klar, aber eben auch im Wirtschaftlichen. Ja, das sind Leute, die unser Land nach vorne bringt, und die brauchen wir.
Den, ich sag mal, den Punkt minus den fetten Staat hattest du ja gerade schon ein bisschen bei den landespolitischen Themen abgehandelt, aber die große Umarmung der Zukunft, sag ich mal, ist, finde ich, auch ein wichtiger Punkt. Adrian, da hatten wir beim letzten Mal auch mit Dennis sehr stark drüber gesprochen.
Ja, dieser Zukunftsoptimismus.
Genau.
Ja.
Ist das was, wo du sagst, das ist dir persönlich auch wichtig?
Klar, ich bin Rheinländer, ich bin Optimist. Niederrheiner.
Als Gladbacher muss man
sein.
Um
das nochmal zu toppen, ja, genau. Als im Moment muss man bei Borussia sehr, sehr optimistisch rangehen. Nein, aber in der Tat, die Zukunft umarmen und offen und auch auf neue Sachen zuzugehen. Und das unterscheidet uns im Übrigen ganz klar von der AfD. Ja. Ist mal deutlich zu sagen. Ja, alles, was da neu ist, innovativ und so weiter, das ist für die Teufelszeug. Ja, die leben noch am Herd, der mit Kohle betrieben wird, um es mal etwas überspitzt zu sagen. Ja, und deshalb, wir müssen die Innovation noch fördern. Ja, das ist auch eben deshalb Bildung, um daraus neue Sachen zu entwickeln. Wir müssen immer einen Schritt vor den anderen sein. Ja, und deshalb auch offen an die Zukunftsthemen herangehen. Ja, wir haben diese Woche eine Anhörung gehabt zum Thema Kernfusion im Landtag. Ja, und alle anderen Fraktionen waren vorher da sehr, sehr skeptisch. Wir hatten Experten dort, die uns zu zwei Drittel, du hast mit reingehört, Adrian, ja, wirklich gelobt haben, unseren Weg. Wir sagen, wir wollen das erste Kernfusionskraftwerk in Nordrhein-Westfalen haben. Ja, das wäre möglich, aber dann müssen wir jetzt uns auf den Weg machen, Das verschläft diese Landesregierung leider total. Und deshalb also solche Zukunftsthemen mutig rangehen, auch wenn die alle sagen, ja, das wird aber auch in den nächsten 10 Jahren nicht kommen und da reden wir ja schon 20 Jahre drüber. Nein.
Die berühmte Fusionskonstante, ne? Die da andauern.
Ja, also
ich
da
kann sie nicht mehr hören. Ne?
Nein, und das wurde ja widerlegt. Ja, also deshalb, wir sind bei dem Thema aus der Grundlagenforschung jetzt raus. Wir müssen jetzt die Skalierung hinkriegen und das kriegt man nur, wenn man jetzt ein erstes Kraftwerk auch baut.
Ja.
Ja, man muss da Sachen dann angehen und das kann man jetzt nicht mit einem kleinen Prototypen machen, sondern man muss wirklich ein richtiges Kraftwerk bauen, was auch wirklich Energie zeugt. Aber man hat alle Grundlagen jetzt dafür, um das auch anzugehen. Und das müssen wir angehen und wir haben in Nordrhein-Westfalen so viel Know-how, gerade in diesen Bereichen, das ist nochmal deutlich geworden, ob es die Lasertechnologie ist, ob es Materialforschung etc. angeht. Und das ist dann, das geht ja dann über das eigentliche Thema Kernfusion hinaus, ja. Damit wird man dann führend in einzelnen Bereichen. Die Lasertechnologie, die ist dann in nicht nur im Energiebereich, sondern in so vielen anderen Bereichen wird die auch eingesetzt. Und da müssen wir hin. Wir müssen die Führerschaft, die Technologieführerschaft übernehmen. Das ist unsere Aufgabe. Damit sichern wir die Zukunft und den Wohlstand und das Wachstum für die kommenden Generationen.
Stichwort Innovation als Ressource.
So,
ja.
Die neue Kohle.
Ja, genau, gut.
Ja. Also, ich will ja jetzt nicht abmoderieren, aber das war fast so ein schönes Schlusswort, Dietmar. Da will ich gar nicht viel dahinter sagen.
Ja, gerne.
Ich glaube, wir sind uns da einig, dass die von Henning auf dem Neujahrsempfang postulierte Comeback-Formel sowohl für unser Land als auch für die Freien Demokraten ein Weg ist, wo wir uns voll hinter versammeln, wo wir auch, ich sag's jetzt mal so, Bock drauf haben, das auch mit Inhalten und auch im Wahlkampf mit Leben zu füllen und auch jetzt im politischen Alltag, egal ob du im Landtag, wir im Kreistag oder Adrian eben im Gemeinderat oder im Stadtrat Geldern hier, da kämpfen wir für, da sind wir optimistisch, da wollen wir auch im Bezirksverband Niederrhein einiges reißen, da haben wir ganz tolle Orts- und Kreisverbände, die sich sehr engagieren, wo leider ja, muss man fairerweise sagen, die Kommunalwahl nicht überall gut gelaufen ist, trotzdem noch Leute ganz engagiert dabei sind, obwohl sie eben jetzt nicht das Ergebnis geholt haben, was sie sich vielleicht gewünscht oder auch verdient gehabt hätten, muss man ja auch leider sagen. Das ist, gerade in den größeren Städten ist das leider so der Fall gewesen. Ich würde sagen, da kämpfen wir alle zusammen drum. Du wolltest noch was sagen?
Ja, also deshalb für alle die, die finden, dass die Punkte, die wir gerade eben genannt haben, dass die wichtig sind. Die kommen nicht drumherum, auch die FDP zu wählen. Und am besten nicht nur zu wählen, sondern auch zu uns zu kommen und mitzumachen. Und deshalb der herzliche Aufruf an dieser Stelle auch von meiner Seite. Scheuen Sie sich nicht. Hier vor Ort sind super Kerle, zwei sitzen mir gegenüber. Die sind immer ansprechbar. Ich bin auch ansprechbar. Es ist eine Lüge. Wir haben noch keinen Aufnahmestopp. Es kann jeder in die FDP eintreten. Und wir nehmen auch jeden, der Freiheitsthemen liebt, der Technologieoffenheit haben will, nehmen wir gerne, gerne bei uns auf.
Ja. Und man kann, glaube ich, sagen, sage ich für uns alle hier, es macht einen Heidenspaß. Und wir haben es gerade am Anfang gesagt, es ist auch eine erfüllende Aufgabe, egal ob auf Landes- oder auf kommunaler Ebene, was für seine Nachbarn, Mitmenschen und Freunde auch politisch bewegen zu können.
Absolut. Sagen.
Genau. In dem Sinne, lieber Dietmar, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hier bei uns warst im Studio Pont. Ist ja, bist ja nicht zum ersten Mal hier, muss man ja sagen. Wir waren ja auch schon zusammen bei den Tolkien-Tagen hier. Deswegen danke.
Kommen wir immer gerne.
Sehr gut.
Macht Spaß für euch, danke.
Dann machen wir doch vielleicht nochmal irgendwann einen Termin im nächsten Jahr. Ich danke dir für den Besuch. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende.
Ja, von mir auch vielen Dank. Und wir hören uns nicht in 30 Jahren wie bei der Konstante, sondern nächste Woche. Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.